Herzlich willkommen hier im Berlin Story Podcast aus dem Berlin Story Bunker, wahlweise per Audio oder per Video, wobei man ehrlicherweise sagen muss, beim Video gibt es nur Talking Heads, Audio ist so ziemlich das Gleiche. Mein Name ist Enno Lenze, ich bin der Museumsdirektor im Berlin Story Bunker, ein Kriegsberichterstatter und selber viel in der Ukraine unterwegs. Ich war jetzt gerade 11 Tage, 6.500 Kilometer da, aber natürlich nicht alleine. Ich war dort mit Chris Knickebocker von Bravery und zusammen haben wir alle aktiven Fronten abgeklappert, also Cherson, Wovchansk, Sumy und Pokrovsk an der Stadtgrenze. Chris, was hat dich bewogen, dahin zu fahren? Was war jetzt der aktuelle Grund? Was war der Plan?
Also in erster Linie natürlich die Arbeit für Bravery, dass wir extrem viele Anfragen aus diesen Regionen hatten. Sumy und Cherson sind ja unsere Dauerpartner, schon seit 2022. Und aus Pokrovsk kam halt eben dieser Hilferuf nach IFAX, aber nicht den normalen handelsüblichen IFAX, sondern wir haben ja dann zusammen mit dir spezielle IFAX entwickelt.
Also Erste-Hilfe-Sets.
Individuell First Aid Kit, genau. Ja. Und wir haben die Listen bekommen von den Chief Medics in Pokrovsk. Wir waren beide überrascht, dass sich das doch um einiges unterschieden hat zu dem, was man im normalen Kit, wenn man das jetzt von der Stange kaufen würde, drin war.
Also was ist der Unterschied zwischen so einem Büro-Erste-Hilfe-Kasten, einem Auto-Erste-Hilfe-Kasten und dem, was die brauchen für so normalen Menschen?
Also der Büro-Erste-Hilfe-Kasten ist, glaube ich, hauptsächlich, ich war schon lange in keinem Büro mehr, aber ich glaube, der ist hauptsächlich ausgelegt, um einfach kleinere Wunden zu versorgen oder Leute, die umkippen wegen
zu viel gesoffen auf einer Büroparty.
Ja, sowas, ja. Wieder aufzuwecken oder halt stabil zu halten. Im Auto geht es hauptsächlich auch darum, sich selber zu schützen mit Handschuhen und quasi den Erste-Hilfe-Kasten an anderen anzuwenden. Und der Individual First Aid Kit, den jeder, also nicht nur Soldaten, auch wir tragen das an uns, den wenden wir nicht an andere an, sondern der wird an dir angewendet. Das heißt, in meinem First Aid Kit sind zum Beispiel auch nochmal Einzelheiten anders wie bei dir zum Beispiel, aufgrund von Medikamenten oder aufgrund von vorherigen Operationen. Ich habe da einfach auch eine Notiz drin, damit man weiß, was auf was man bei mir achten muss. Und so, das ist der größte Unterschied, den aber viele auch vergessen.
Ja, und was haben die dann in Pokrovsk, also was ja eine der heißest umkämpften Städte jetzt ist, was haben die Besonderes haben wollen?
Also erstmal wollten die alles raushaben, was Beatmung angeht. Diese Tubes, die man einführt, um.
Also so eine Röhre, die man in den Mund steckt, damit die Luft quasi am Mund vorbei direkt in den Hals kommt.
Genau. Ja. Das kommt alles raus, weil die Medics sagen, die Soldaten und die Volunteers, die da sind, mittlerweile fast keine Volunteers mehr, schaden mehr, als dass sie helfen mit diesen Tubes. Wenn die sehen das in den Kits und sagen, oh, okay, das da drin, das müssen wir anwenden. Und im schlimmsten Fall machen sie es halt falsch und dann kriegt der entweder gar keine Luft mehr oder sie rammen es in die falsche Röhre. Beides nicht so
pumpen
gut.
Pumpen den Magen dann auf, statt die.
Ja, oder verschließen die Luftröhre sogar. Wenn jemand bewusstlos ist, merkst du es ja nicht gleich. Und das haben wir alles rausgeschmissen. Dafür wurden dann extra Verbände reingemacht. Also nochmal mehr wie beim normalen Kit. Dann gibt es eine Augenklappe, damit man Pirat spielen kann. Mhm. Nee, es gibt halt viele, viele Augenverletzungen durch Splitter, durch Explosionen. Durch die FPVs vor allem.
Also Drohnen, diese kleinen, quasi wie auf Amazon kaufbaren, nur mit einer Granate drunter.
Genau, ja. Und wenn die müssen ja gar nicht an dir explodieren, das ist ja der Worst Case. Wenn die im Auto explodieren oder so, Glassplitter, Metallsplitter, das ist alles nichts, was du was im Auge wirklich geil ist. Und da haben wir uns auch nochmal drauf konzentriert. Und Brandverletzungen kann man mit dem Kit behandeln. Und es gibt noch 2 Chest Seals, falls man Durchschuss hat.
Also falls im Oberkörper durchgeschossen wird, also durch die Lunge.
Weil man da ja keine Tourniquets anwenden kann, ja. Also keine Staufen.
Genau, also man kann nicht einen Verband so lange festziehen, bis die Lunge nicht mehr blutet, weil...
Das funktioniert da, nicht, dann kannst du nicht mehr atmen. Ja. Genau. Natürlich kommt es dann oft Hand in Hand mit einem Pneumothorax, den können aber normale Soldaten nicht behandeln, deswegen gibt es auch keinen...
Also nicht diese Nadeln, die man in die Lunge steckt, genau, zum Lungenentlüften.
Auch raus. Ja, der Schaden ist auch höher als der Nutzen.
Ich habe das am Dummy, ich glaube, ich weiß nicht, wie oft probiert und mein Dummy war auch immer tot. Also ist einfach, es ist nicht für Anfänger, ja.
Also ich habe andersrum, ich hatte mehrfach einen Motorrad selber und du kannst damit einige Stunden schon überleben. Ist nicht geil. Mhm. Also ich habe mir auch besser vorgestellt, aber... es ist tatsächlich so, dass man die Überlebenschance ist höher, wenn es jemand nicht macht, als falsch macht.
Dann waren wir ja bei Pokrovsk, also an der Stadtgrenze, in einer, ich würde sagen, sehr wilden Fahrt. Also wir sind ja beide seit Jahren in Kriegsgebieten unterwegs. Aber ich würde sagen, das dahin war schon besonders wild, gerade aufgrund der unglaublichen Gefahr, gerade in Pokrovsk. Also ja. Das ist ein Ort im Donbass, also sozusagen einer der östlichsten Punkte, an dem gerade mehr oder minder gekämpft wird. Also klar, die Front ist ein bisschen zickzack, aber so einer der Punkte ganz im Osten. Und es wird vermutet, dass Russland da wieder, ich glaube, 100.000 Soldaten 160. oder 160.000 Soldaten jetzt hat, die alle nach und nach sterben, um einen Ort einzunehmen, der keine 160.000 Einwohner hatte und wo auch lange niemand mehr lebt.
70.000 oder so.
Ja, also auch wieder so eine völlig, völlig bescheuerte Aktion. Ich glaube, da muss man es als Russe echt mögen, für sein Land unsinnig zu sterben, um eine leere Kleinstadt einzunehmen, die ausgebombt wurde.
Im Durchschnitt, glaube ich, 1.000 Verluste.
Am Tag derzeit, ja.
Also, das muss man sich mal vorstellen.
Überlegt. Ich glaube, alle 90 Sekunden wird da halt einer von den russischen Soldaten abgeknallt.
Also entweder tot oder halt nicht mehr kampffähig.
Genau, so verletzt, dass er nicht mehr einsatzfähig ist. Ja, man braucht Hobbys im Leben. Ne? Ich verstehe nicht, warum die das machen. Und wir waren halt an der Grenze von diesem kleinen Ort, der auch nicht mehr so gut erreichbar ist, um eben genau das zu sehen, was die Leute dort brauchen, was sie dort machen. Wie war das aus deiner Sicht? Wir haben ja die Mediziner da getroffen im Stabilisierungspunkt. Wie ist das im Vergleich zu anderen Gegenden?
Also erstaunlich, im Vergleich zu anderen Gegenden muss man natürlich erstmal auch geografisch sagen, du bist halt voll auf dem offenen Feld, ne? Das ist halt der Nachteil im Osten und deswegen ist diese Drohnengeschichte auch so unglaublich gefährlich. Du hast unglaublich kilometerweise, hast du ja teilweise gar keine Dörfer, nur Felder, wo sich die Drohnen ja richtig gut, auch mit der Glasfasertechnik, ohne Probleme durchschlängeln können.
Also nur für die Zuschauer, also wenn man da durchfährt, man fährt auf einer Landstraße und guckt rechts und links wirklich bis zum Horizont, bis zu Feldern.
Ja, also in unserem Fall ins pure Schwarze.
Ja, genau, also nachts sind schwarzer, tagsüber so, du siehst nur Felder eine Stunde Fahrt lang.
Ja, also man sagt ja die Kornkammer Europas. Ne? Ja. Das merkt man da, finde ich, krass. Und man sieht diese Stabilisierungspunkte, Gott sei Dank, auch erst, wenn man eigentlich davor steht. Und das ist natürlich unglaublich von Vorteil und auch wichtig. Und sobald du reinkommst, betrittst du wie so eine eigene Welt, wie so ein kleines Krankenhaus. Mit allem ausgestattet, was man sich vorstellen kann, vom Defibrillator über die Infusionen, über alles, was man aus dem Rettungsdienst jetzt, sage ich mal, kennt.
So alles, was man im ordentlichen Rettungswagen hat, würde ich mal so
sagen. Plus ein bisschen mehr.
Genau, also eben spezifisch auf Schussverletzungen und so, aber
genau.
Ja, es mich positiv doch überrascht hat, wie unglaublich sauber das war.
Sauber. Also sauberer als unser Auto jetzt gerade.
Ja, weil ich hatte schon gedacht, dass bei dem Durchlauf an Schwerverletzten, die da haben, also quasi im Minutentakt, da irgendwen behandeln?
Nee, kein Blut vom Vorgänger. Nee. Überhaupt nicht. Und auch jede jeder Schritt und jede Bewegung durchdacht. Und kein Chaos, kein Geschrei, keiner, der sich gegenseitig irgendwie im Weg steht. Das ist wirklich Professionalität auf höchstem Niveau.
Und besonders lustig fand ich, so halbwegs im Gegensatz dazu, die Rettungswagenfahrer, die wir getroffen haben.
Ja. Also, ich glaube, es waren im vorherigen Leben auch keine Rettungswagenfahrer.
Nee, also in ihrem Job absolute Profis, zweifelsohne, weil sie leben noch. Dann war es ja so eine Mischung aus, da waren, ich glaube, französische Rettungswagen, deutsche, niederländische, schwedische, alles, was so gespendet worden ist.
Ja.
Da muss man sich so vorstellen, die Leute fahren eine Stunde hin, eine Stunde her ungefähr, durch die Nacht über eine unbeleuchtete Landstraße mit Vollgas mit den Rettungswagen, während sie permanent von Drohnen, also gejagt oder belagert werden, die immer wieder kommen und gehen. Und wenn sie eine davon trifft, sind einfach alle tot. Also so eine Situation, wo jeder normale Mensch die einmal im Leben hat und sagen würde, okay, schlimmster terroristischer Angriff, den ich hatte, will ich nie wieder. Und die fahren da 6-mal die Nacht die Runde. Und dann würde man ja in einem Film wahrscheinlich so einen durchtrainierten Elite-Soldaten haben, der 40 Jahre Irak-Erfahrung hat und ich weiß nicht was. Und dann steht da Oleg Kabolik mit, ich fand so geil, mit Flipflops in einer Jogginghose mit so einer Kippe im Mundwinkel und sagt, ja, lass mal losfahren, ne?
Und die Schutzweste auch noch gar nicht angezogen, sondern nur drüber geschmissen. Und auch eine ganz, also keine Extraplatten, nur vorne, hinten, keine Sideplates, nicht irgendwie über den Hosenbund drüber, kein nix.
Auch kein Helm.
Nee, kein also, Helm, nee.
Und dann wirklich völlig entspannt, so im Prinzip mit einer Hand am Lenker irgendwie noch Geschichten erzählen und da durchballern. Ich fand es auch so irre, als die dann später die Verletzten abgeladen haben. Also wirklich übelste Bedingungen da zu fahren. Ins Krankenhaus, Typ lebt noch, abgeliefert, drehen sich um, erstmal die Kippe an natürlich und stehen dann wieder zusammen und machen irgendwelche Witze oder irgendwas und steht da also so, als wird man bei einer Büroparty so morgens reinkommen und die stehen da alle und haben irgendwie eine gute Zeit. Also dieser Wechsel so in 2 Sekunden mit, okay, Schwerverletzten, fast gestorben alle gerade im Auto, gerade noch das Krankenhaus erreicht, den abgeliefert und so, okay, und jetzt irgendwie guck mal Memes und lass eine rauchen. Also ich fand das irre, wie das so hin und her springt auch bei denen.
Und man muss ja dazu sagen, wir haben einen Patienten eskortiert, der hat wahrscheinlich die Zeit seines Lebens gehabt, der war komplett auf Ketamin, der war richtig gut drauf. Und dann mussten wir ja Vollgas geben, weil vor uns direkt ein Fahrzeug durch was Unbekanntes getroffen wurde. Mhm. Und dann mussten wir an diesem Fahrzeug vorbeiheizen, ohne anzuhalten. Das muss man ja moralisch auch.
Ja.
Vor allem für uns natürlich, die das nicht jeden Tag machen, willst du ja eigentlich anhalten und helfen, ne?
Ja.
Aber in dem Fall war der Konvoi halt für diesen Patienten ausgelegt und dann wird auch von dem Plan nicht abgewichen. Nee, und das wissen auch alle.
Ich glaube, das ist halt auch der Punkt, wenn du anfängst, bei sowas zu improvisieren, wahrscheinlich hat das jeder einmal gemacht und jeder gemerkt, warum es eine ganz schlechte Idee ist.
Ja.
Ich fand auch die Ansagen am Anfang spannend. So erstmal hat jeder von euch 4 Tourniquets, weil wir benutzen nicht einen bei euch. Das heißt, wenn ihr nicht einen für Arme und Beine jeweils mitbringt und ihr werdet getroffen, Pech gehabt. So, meine Tourniquets sind meine, also so Stauverbände. Und das andere eben auch die Ansage, wenn hier irgendeiner getroffen wird oder ein Auto brennt, wir fahren weiter. So, weil du bist der Nächste. Also kannst du dann überlegen, ob du daneben liegen willst oder ob du weiterfährst. Ich dachte, das ist so. Und die haben das ja auch nicht.
Also auch nicht gar, das wirkt so kalt, aber es ist halt nichts. Ne?
Genau, und bei denen auch. Die haben es ja nicht wie in so einem übertriebenen Macho-Typen. So, ich zeige euch jetzt, wie es geht. Sondern ganz entspannte Leute sagen, pass auf, das sind die Regeln. Also es ist einfach, wir machen das so, so, so. Das hat sich etabliert.
Mhm.
Einsteigen, Abfahrt. Und das ist halt nicht, wie Leute sich Krieg, glaube ich, vorstellen oder Front vorstellen. Auch, es ist halt nicht wie Rambo, der da rumläuft und alles explodiert die ganze Zeit, sondern wie die Amis uns ja mal erklärt haben, War is boring until it's not. Also Krieg ist langweilig, bis das nicht mehr ist. Ich finde, das merkt man da auch. So, man guckt auf die Stadt.
Also es wurde dann nicht mehr langweilig, wo die ganzen Drone-Jammer angeschaltet wurden und das Licht ausging und der Motor hochgejagt wurde.
Ja, und dann so richtig echt große Sorge für ein paar Minuten und dann auch dieses so, okay, wir sind aus der gefährlichen Zone raus, Jammer aus, Scanner aus, könnt die Westen ausziehen, sagt man, hey, wenn ich irgendeinen Security Advisor von einer NGO oder von einem großen Mediateam frage, was ich in der Gegend machen soll, in der ich jetzt gerade bin, dann sagen die, fahr nicht hin, nur mit Weste und Helm, Jammer an und alles. Und weil wir aus der anderen Richtung kamen, die viel gefährlicher, das heißt, hier ist sicher. Hier ist vielleicht 30% Wahrscheinlichkeit, dass uns einer umlegt, kannst du entspannen.
Weil die Leute auch immer denken, dass wir das so einfach wegpacken. Man muss auch dazu sagen, als es dann vorbei war, der Patient war abgeliefert, wir waren aus der FPV-Zone raus, Endo kann das auch bestätigen. Ich bin dann auch einfach hinten drin in diesem Pickup für 10 Minuten eingeschlafen.
Das war so geil.
Ich konnte nicht mehr.
Also ein Pickup, wir hinten auf der Ladefläche und wir haben so nebeneinander auf einer von den Rettungstragen gelegen, weil gab halt keine Sitze hinten oder da so drauf gesessen oder das heißt gesessen, also halb gelegen, dass man nicht so hoch guckt. Es wackelte, wir sind schnell gefahren und man dachte echt so, boah, voll entspannt jetzt, wir sind nicht mehr in der Todeszone, weil er echt sagt, ey, jetzt relax so, und einfach pennen.
Ja. Der ganze Stress so abgefallen und ich bin dann wirklich 10 Minuten einfach weggenickt.
Ja, es ist absolut, absolut irre, wie anders man da reagiert. Das war so die eine Zone nur, in der wir waren. Dann haben sich ja unsere Wege kurz geteilt, weil wir mit verschiedenen Teams in verschiedene Richtungen gingen. Du warst in Cherson, ja. Was ist schwierig. Wir waren in der Todeszone und Cherson ist die Todeszone. Ja. Also man weiß schon gar nicht mehr, wie man das sortieren soll. Also was ist da?
Es ist ganz anders, vor allem erstmal. In Cherson ist der Tod quasi allgegenwärtig, neben dem Leben. Und das ist das, was so unglaublich absurd ist. Es ist super gefährlich, in die Stadt reinzufahren. Weil da hast du zwischen dem also letzten
gibt's Dorf... Gibt es noch viele Straßen? Oder
gibt eine.
Okay, und jeder weiß, welche
genau
das ist.
Die M14, das ist kein Geheimnis.
Und die Russen wissen natürlich auch,
natürlich.
Dass das die Straße ist.
Genau, das ist 100%, ja.
Ja.
Die M14, ja, das ist die Hauptstraße, das ist auch wirklich kein Geheimnis.
Und also Cherson ist ganz im Süden der jetzt noch ukrainisch kontrollierten Ukraine, also sozusagen die letzte Stadt vor der Krim, um es mal so salopp zu sagen.
Genau, aber nicht der ganze Oblast ist Ukraine kontrolliert.
Genau.
Sondern nur die Right Bank, also das rechte Ufer, ist ukrainisch kontrolliert. Dann kommt der Fluss, das ist die Front.
Ja.
Und die linke Seite ist unter Russland.
Also man guckt über einen Fluss und drüben sind die einen umbringen wollen.
Ja, und wenn man Bock hat, dann sieht man die auch. Das ist das Verrückte in Cherson. Und Cherson, da bin ich ja jetzt schon seit dem Kachowka-Unglück eigentlich am meisten,
glaube ich. Also seitdem die Russen den Staudamm gesprengt oder den Stausee abgelassen haben, ja.
Und das hat sich unglaublich verändert. Also unglaublich ins Negative leider. Am Anfang war ich noch richtig aufgeregt über jeden Artillerieschuss. Bis du dann merkst, eine Artillerie, die hat eine gewisse Physik. Und wenn du die verstehst, dann weißt du, wie du wo fahren musst, um nicht getroffen zu werden. Weil eine Artillerie kommt halt nicht durch diesen Sowjet-Wohnblock durch. Mhm. Wenn du dich also immer hinter diesen Sowjet-Wohnblöcken aufhältst, dann passiert dir zu 99% erstmal nichts. Das ist jetzt alles anders. Wir haben jetzt wieder diese unglaubliche FPV-Dichte. Und da muss man dazu sagen, aus unseren Quellen bestätigt, wird Cherson benutzt von den Russen, um zu trainieren. Mhm. Das heißt, frische Drohnenpiloten der russischen Armee fliegen Drohnen in Cherson, um zu trainieren, bevor sie dann an anderen Fronten eingesetzt werden. Das heißt, die fliegen die halt zum Spaß in zivile Autos, in Busse. Aber wenn die natürlich die Chance haben, ein Ambulanzfahrzeug zu treffen, Soldaten zu treffen oder Nonplusultra Internationals, dann kriegen die natürlich auch direkt einen Bonus auf die Karte gut geschrieben. Ne? Das ist ja auch ein bisschen absurde und daher nutzen viele diesen Human Safari Begriff, der aus Sarajevo kommt, für Cherson. Wir haben uns untereinander gesagt, wir wollen das so ein bisschen abtrennen, weil beides auf seine Art und Weise absolut schlimm ist. Mhm. Und aber die Leute,
halt ähnlich, aber eben nicht das Gleiche.
Also genau, die halt Leute, die da trainieren, sind Rekruten der russischen Armee und halt keine reichen
Touristen.
Genau.
Und also im Prinzip ist so, die starten auf der anderen Flussseite mit der Drohne, fliegen in die Stadt, gucken ein bisschen, ob sie ein Ziel finden und haben dann ja aber auch den Wettlauf mit der Zeit, weil die Drohne ja unten eine große Bombe oder Granate drunter hat und die haben dann ja nur ein paar Minuten Flugzeit und man fliegt ja nicht.
Mittlerweile sogar 20, 25,
Ui, okay.
Die brauchen ja allein 10 Minuten von ihrem Startpunkt zu M14 zum Beispiel.
Ja. Und dann ist ja aber klar, die fliegen nicht zurück. Also wenn sie eine Weile kein Ziel, kein Top-Ziel haben, dann nehmen sie ein mittelklassiges oder am Ende irgendwas.
Genau.
Wie den einen Dackel, glaube ich, den sie da erlegt haben und ähnliche
oder
Sachen.
Oder die Frau mit der Ziege.
Ja, genau, die Ziegenfrau. Also es war so eine Frau, ich glaube, jeder kannte die halt in Cherson. Die ist immer sie ist immer mit ihren Ziegen spazieren gegangen. Genau. Also so ist also. Und ich meine, Cherson ist ja auch keine riesige Stadt. Der mit den Ziegen rumläuft, den kennt man. Das ist.
Man muss immer stark unterscheiden. Es gibt Cherson Stadt.
Ja.
Ne? Und wenn du einmal in der Stadt drin bist, ist es jetzt auch nicht geil. Aber dann hast du es ein bisschen geiler als die Dörfer außenrum. Mhm. Die Dörfer außenrum, die sind dem komplett ausgeliefert. Die haben gar keine Netze. Die haben keine Volunteers großartig, die da noch hantieren können. Die Soldaten, die da stationiert sind, die sind halt versteckt, logischerweise. Mhm. Und Polizei und Rettungskräfte fahren da auch nicht mehr hin. Die haben auch keine Freigabe mehr von staatlicher Seite. Das heißt, die Dörfer sind wirklich am allerallerschlimmsten betroffen.
Aber wer wohnt da noch und warum wohnt man da?
Das sind hauptsächlich ältere Leute, gerade wie diese Frau mit den Ziegen. Und die sagen, das ist mein Zuhause. Hm. Also das ist mein Zuhause. Das ist mein. Warum muss ich gehen? Hier bin ich geboren, hier bin ich aufgewachsen. Und so Gott will, wenn ich hier sterbe, dann sterbe ich hier.
Ja.
Und das ist für uns natürlich unglaublich schwer zu verstehen. Für mich sowieso, weil ich nie auf dem Ort in meinem Leben fixiert war. Aber mittlerweile, nach 3,5 Jahren, verstehe ich es mehr und mehr. Es ist einfach deren Zuhause, wo die 70, 80 Jahre gelebt haben.
Und ich denke auch immer, dein Leben, deine Regeln. Also wenn du da wohnen willst, bist du ja keinem Rechenschaft schuldig, warum du... Also in Deutschland muss ich auch nicht begründen, warum ich in Frieden in der Wohnung leben will, in der ich gerade lebe.
Ja.
Ich finde es nur halt interessant, so was sind das für Menschen, die bleiben. Aber gut, alte Menschen ist ja sehr, sehr naheliegend. Und ich hatte es auch in anderen, sagen wir, frontnahen Gegenden immer wieder erlebt, dass es zum Beispiel Erwachsene waren, die im Rettungsdienst oder bei der Polizei waren oder im Krankenhaus gearbeitet haben, die deswegen bleiben und wo die Familie halt nicht gehen wollte. Also so, warum dann manchmal Kinder noch in frontnahen Städten sind, weil sie halt zur Familie gehören, die noch da ist.
Und es ist natürlich auch eine Sache des Geldes.
Hm.
Das muss man auch sagen.
Ja, oft, ich glaube, das genau ist auch halt anders als hier. Oft leben ja ältere Leute auf dem Dorf in ihrem Haus, haben also klein.
Es gibt viel mehr Eigentum in der Ukraine als hier bei uns in Deutschland.
Ja, und oft haben sie auch wie so einen Acker oder einen Garten oder also unterschiedlich groß, aber so ein bisschen was, woraus man sich selbst versorgt. Jetzt nicht komplett, aber so ein Teil. Und ich glaube, die Renten sind ja oft 50 bis 100 Euro oder so. Also wirklich.
Je nachdem, ja.
Genau, also aber halt, wo man auch ohne Umrechnungskurs und hin und her sagen kann, also. Gut, und wenn du dann in deinem Haus wohnst, wo du quasi keine Kosten hast und wo du noch draußen ein paar Rüben anbaust und einen Apfelbaum hast und so, dann kommst du halt über die Runden. Und ich glaube auch der Punkt ist, was du ja sagst, wenn du seit 80 Jahren da wohnst, du weißt, wie du über die Runden kommst.
Genau, die haben ja die Sowjet überlebt, teilweise.
Ja.
Also nicht nur teilweise, die meisten. Es gibt teilweise doch Leute, die die deutsche Besatzung erlebt haben, ne? Das muss man sich mal vorstellen.
Ja, und immer am gleichen Ort, ne?
Ja.
Und sagen, okay, warum jetzt aufhören, wenn die Russen kommen? Gut, und dann musstest du ja rein und vor allem wieder raus. Ich erinnere mich, weil ich ja in einem anderen Frontabschnitt war. Ich hatte gerade nur mit Drohnen zu tun, die uns anflogen. Wie war das bei dir mit, da fährt man dann ja nicht einfach raus und sagt, tschüss Leute, bis morgen.
Also erstmal, auch in der Stadt wurden wir insgesamt viermal FPVs auf dem Schirm gehabt. Und dann, wenn man die in der Stadt auf dem Gerät sieht, dann kann man davon ausgehen, dass das Signal relativ stark ist, was dann bedeutet 100 Meter, 150 Meter vielleicht. Und man hört sie ja.
Ja, ich meine, wenn man sie hört, sind sie sehr nah. Genau. Also es sind ja nur ein paar Dutzend Meter.
Also es hat meistens bei uns zumindest, und da, wo ich angefangen habe, angefangen mit einer Sala.
Also eine Aufklärungsdrohne, die oben fliegt.
Genau, das kannst du besser erklären als ich. Ja, die fliegt extrem hoch, aber auch die hört man.
Also eine Sala ist einfach ein, also die hat halt Flügel, also wie ein kleines, wie ein ferngesteuertes Flugzeug mit so 3-4 Meter Spannweite. Und unten ist eine Kamera und die zieht dann gemütlich ihre Kreise, genau, und sucht sozusagen schon mal Ziele voraus, damit die mit diesen Hubschrauberdrohnen mit weniger Akkulaufzeit dann schon mal wissen, in welche Richtung es geht.
Exakt. Deswegen Autos immer unter Bäume parken. Oder unter irgendwas, was den Sichtschutz von oben bedeutet. Mhm. Und auch irgendwie, das ist auch so ein bisschen, nicht so ein bisschen, das ist eigentlich extrem absurd. Man darf uns nicht erkennen, dass wir Schutzwesten besitzen. Weiß das noch. Heißt, ich sehe aus wie so ein Dulli-Turi auf den ganzen Fotos in Cherson mit meiner Kamera. Aber wenn man näher ranzoomt, dann sieht man, da liegen ganz viel Westen Kevlar zwischen dem T-Shirt und der College-Jacke, die ich trage. Die, aber man darf die halt von außen nicht sehen, weil dann wieder heißt hier doppelte Aufgabe oder sowas, ne?
Ja, ich erinnere mich, als wir vor ein paar Wochen oder Monaten ja da waren,
im
da
Sommer,
hatten wir uns ja im Sommer noch, da hatten wir uns einfach diese XXL Polohemden geholt und dann schusssichere Westen und das Polohemd drüber und es sah einfach aus, als hätten wir ein bisschen zugelegt in den letzten Tagen.
Aber halt beim, sieht man das von oben nicht.
Genau, auf den ersten Blick so waren wir unauffälliger damit.
Ja.
So, und dann muss man aus dieser Lage raus über eine Straße, von der alle wissen, dass man da gut bomben kann.
Und das war das Problem. Also wir hatten eine ganz andere Uhrzeit geplant und die habe ich Enno auch durchgegeben. Dann haben wir das Glück, dass wir ein extrem gutes Netzwerk haben zwischen der Luftaufklärungseinheit, der und der Geheimdienste in Cherson, die uns regelmäßig grünes oder rotes Licht geben. Mhm. Und dann hieß es, okay, wir müssen ja erstmal vom Safe House an die Straße. Das ist ja schon mal Punkt 1.
Also sozusagen an die Straße raus, also durch die Stadt. Das
ja, durch die Stadt, genau. Wo übrigens gestern genau da ein ziviles Fahrzeug getroffen wurde. Und das ist immer genau da, wo der getroffen wurde, 48 Stunden vorher waren wir halt da.
Ja.
Das ist das Krasse so. Und dann wollten wir halt gerade durch den Checkpoint rausfahren. Und dann hieß es auf einmal, der Soldat ist uns dann auf das Auto gesprungen und hat gesagt, stopp, stopp, stopp. Da vorne ist gerade ein Auto explodiert.
Also bombardiert worden, jetzt nicht, weil es...
Genau, es war zu dem Zeitpunkt noch vollkommen unklar.
Also
einfach Wuff gemacht. Hm. Auto abgebrannt, alles Mögliche. Und dann hieß es, stopp, stopp, stopp. Das heißt in dem Fall, nur deine Tasche, die neben dir ist, wo dein Pass drin ist, raus, Auto zu, da wo steht, bleibt stehen, weg.
Und rennen.
Genau, in unserem Fall durften wir uns dann in dieser Untergrundstadt verstecken. Da werde ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Und
wie
dann
die Stadt der träumenden Bücher, wo alle
unter ihr stehen. Ja, oder wie Alice von Wunderland. Ja. Und zu dem Zeitpunkt wussten wir noch gar nichts. Mhm. Dann haben wir Bilder gesehen, Auto brennt, man hat es ein bisschen gerochen. Ist ja auch nicht ein geiler Geruch, dieser verbrannte Gummi und so. Und dann hat es wirklich 2 Stunden gedauert, bis wir dann grünes Licht bekommen haben. Und schnell ins Auto und diese 10 Minuten Fahrt mit diesem gepanzerten Fahrzeug Vollgas. Und das ist natürlich auch technisch fürs Fahrzeug Spitzenleistung, weil eigentlich sind die Reifen ja 140, 150 ausgelegt, ne? Und du musst dich halt irgendwie bei 150, 160 einpendeln, weil die Drohne fliegt 120 bis 140.
Und fährt man dann alleine durch oder sind da dann auch andere, also dass man aufpassen muss?
Nee, das sind noch andere. Das sind andere und dann gibt es noch eine gewisse Sicherheitsvorherkehrung. Will ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Und den darf man natürlich auch nicht auf dem Weg umfahren oder sowas. Und dann einfach gerade raus, 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 raus. Und trotzdem nebenher einer fährt, fokussiert sich voll auf die Straße und der andere hat alle Scanner, die man hat, in den Händen und nicht angeschnallt, ne?
Ja.
Helm.
Warum nicht?
Warum nicht?
Ja.
Damit man schnell rausspringen kann. Also auch im gepanzerten Fahrzeug gilt, rausspringen, beste Devise.
Ja, und auch, ich meine, weil die Leute immer wieder denken, gepanzertes Fahrzeug sei wie die magische Schutzkugel oder so.
Kann, aber muss nicht.
Es hält halt eine bestimmte Physik.
Ja.
Und entweder hält's oder nicht, aber sagen wir bei Drohnen, ganz allgemein würde ich mal sagen, im Normalfall hält das Auto nicht, wenn eine Drohne kommt. Wenn es hält, hat man Glück gehabt. Also so könnte man es sagen.
Es kommt super drauf an.
Ja, ja, genau.
Bei den Fahrzeugen, die wir verwenden, wenn die Drohne hinten einschlägt, Glück gehabt.
Mhm.
Weil dann hat man viele Lagen
Schutz.
An Schutzwänden bis zu uns nach vorne.
Ja.
Wenn die Drohne uns aber entgegenfliegt.
Durch die Scheibe vorne oder so, ja.
Aber ob die Scheibe das aushält, ich glaube nicht.
Kann man sicher sagen, nein, ich kenne die Fahrzeuge, ja.
Ja.
Ja, aber genau das meine ich im Normalfall.
Wenn es wiederum einen Waterblock einschlägt,
ja, hatten ja die Kollegen.
Ja.
Ja, genau, aber im Prinzip raus ist das, was man will, ja.
Und auch wenn du rausgehst, auch ganz wichtig, nicht dem Instinkt folgen und vor der Drohne wegrennen, sondern auf die Drohne quasi zurennen. Die Drohne wird ins Fahrzeug einschlagen zu 99%. Und wenn du dann vor der Drohne bist, dann gehen die Splitter quasi hinter dir vorbei.
Ja.
Wenn du aber nach hinten wegrennst, dann haut dir die ganzen Splitter in den Rücken. Und das ist das, was viele Leben gekostet hat.
Ja.
Das ist halt ein Instinkt, da kann man niemandem was vorwerfen. Ne? Das ist train like you fight, sage ich immer.
Ja. Aber ihr habt es durchgeschafft, nicht wie der Wagen vor euch. Ja.
Der ist komplett also wir haben ihn ja gesehen, der ist komplett runtergebrannt. Und dann am nächsten Tag auch wieder. Aber du siehst ja rechts und links überall die Fracks. Die können die ja nicht aufräumen. Und das macht die Allgemeinsituation nicht angenehmer, muss man dazu sagen. Vom LKW bis zum Van, bis zum Kleinwagen. Alles abgebrannt da. Und dann kommst du halt irgendwann an dem Ende der Straße an, wo auch die Drohnen nicht mehr hinkommen, weil die Reichweite einfach irgendwann
also wo die Akku-Reichweite dann sozusagen...
Akku oder Glasfaser oder beides.
Ja.
Und dann,
das sind mehrere 10 Kilometer inzwischen. Also es ist halt nicht, dass man sich das vorstellt, so 100 Meter Drohnenflug, sondern
da,
wirklich
wo wir
weit.
Früher noch mit dem T-Shirt saßen.
Also 40, jetzt, 50 Kilometer, irgendwas in der
Art. Genau, ist jetzt gerade erst die rote Zone zu Ende. Also diese Bilder, die vielleicht hat die irgendjemand gesehen, die wir gemacht haben von diesem Haufen an Raketenmüll.
Ja, die verlinken wir dann nochmal, ja.
Genau, da saßen wir im T-Shirt und haben Spaß gehabt und uns das angeguckt. Das existiert gar nicht mehr. Das ist alles rote Zone. Das ist, es ist auf der einen Seite natürlich frustrierend und auf der anderen Seite darf man jetzt natürlich deswegen auch nicht aufgeben.
Ja, ich war währenddessen bei Wovtschansk, also bis an die Stadt ran. Das ist wiederum im Nordosten, also hinter der Großstadt Charkiw. Da mussten wir auch über so eine Pontonbrücke fahren, weil die eigentliche Brücke gesprengt war. Also so eine Brücke, die im Wasser schwimmt, was ich immer noch total spannend finde. Was für die Ukrainer, glaube ich, für fast alle inzwischen Alltag ist, weil das alle mal gemacht haben.
Mhm.
Und es war auch wieder interessant, weil es war so, sagen wir schon, in Hörreichweite von der Front, also man ganz, ganz weit entfernt so ein Grollen manchmal hört. Also jetzt nicht wie im Actionfilm, aber wo man weiß, es donnert gerade nicht, dass es irgendwo hinten, wo eine Artillerie schießt oder so.
Mhm.
Und dann halt eine Pontonbrücke, die einen sehr daran erinnert, dass das Militär da gerade eine Schwimmbrücke installiert hat, weil es keine mehr gibt. Und dann stehen die Leute da drauf und angeln. Und sagen, ja, komm, schieb dich vorbei mit dem Wagen, ich will heute Abend grillen. Und das finde ich ist immer so geil bei der Ukraine. So, ja, da ist Krieg, aber ich habe Grillparty. Also weißt du, jetzt müssen wir hier schon irgendwie eine Balance finden, ne?
Ist uns aber auch beiden in Pavlograd aufgefallen, ne?
Ja.
Die Jugendlichen saßen draußen, haben Bier getrunken, wir waren Shawarma essen, Hotel offen,
Spielplatz auf.
Voll.
Ja, genau. Das war auch...
Und der getunte Mitsubishi Evo.
Ja, ein seltenes, getuntes Sammlerfahrzeug so. Und das fährt dann da in der Nähe von der Front rum, wo es auch echt nicht für konzipiert aber hat Allrad, ist. Hey. Ja, also macht bestimmt Spaß, aber es gibt da immer wieder lustige Sachen. Ja, genau, ich war erst in der Nähe von Wovtschansk und habe da mit dem Militär gesprochen. Die waren auch überraschend gut drauf. Also sagen, es zieht sich, aber dafür, dass es eine 3 Tage Spezialoperation war, halten sie sich die letzten 3,5 Jahre ganz gut, ne? Mhm. Und bei denen war auch die Stimmung überraschend gut. Sagen, sie sind gut ausgestattet. Ihr Problem ist halt genau das. Diese Drohnen hauen ihnen die Autos schneller weg, als sie die kaufen oder auch nur gespendet bekommen können oder irgendwas. Die haben halt teilweise, also die Einheiten, die wirklich direkt an der Front unterwegs sind, die haben Durchlauf von 3 Autos die Woche ungefähr.
10 bis 15 Tage ist, glaube ich, der Durchschnittslebensdauer von einem gespendeten Auto.
Ja.
Das sind unsere noch echt gut dabei.
Ja, und das Irre finde ich dann, wenn man die fragt, so was, wie viele Leute habt ihr denn verloren? Sagen die, nee, das Auto. Also wie oft die es offensichtlich schaffen. Also das ist eben auch der Punkt. Du kannst ein gepanzertes Auto haben, eine schusssichere Weste und alles und kannst einfach sterben. Oder du kannst ein nicht gepanzertes Auto haben und nicht gut geschützt sein, aber ein Gefühl für die Situation, so ein, kann man schwer erklären, also ein Verständnis, dass du sagst, jetzt ist komisch, irgendwas ist hier nicht okay, und dass du dann aufpasst. Und da merkt man halt, wie die Leute das teilweise drauf haben. Ich bin dann ja zurück über alle möglichen Zwischenschritte. Ich habe in Kharkiv geschlafen und bin dann von 3 Shahed-Einschlägen aufgewacht. Also Shahed sind diese, oder genau genommen, der Iran hat Drohnen gebaut, die heißen Shahed 136. Die sind so dreieckig und haben 3,5 Meter Spannweite und hatten früher 50 bis 60 Kilo Sprengstoff, was schon echt eine Menge ist. Und die Russen bauen die nach, als Lizenznachbau nennen die Geran 2, aber man nennt die allgemein Shahed, weil es halt am Ende das Gleiche, ja. Ist halt minimal anders, nur deswegen, das wird mal so benutzt, aber die meisten sagen einfach Shahed.
Oder Moped.
Ja, genau, Moped wegen dem Motor, weil das ist es wirklich ist ein Moped-Motor und der macht so ein Nee. So, und das heißt, geweckt worden von 3 Shaheds, die in der Nähe eingeschlagen sind. Ich habe dann auch den Ort angeguckt. Das eine war ein Transportunternehmen, so ein Busunternehmen oder sowas.
Privates, oder?
Und genau, die ganze Halle ausgebrannt, also so eine Garage oder wie man es nennen will, so eine Lagerhalle mit Büro. Und vor Ort habe ich dann die Leute gefragt, so Verletzte tot und sagt, nee, niemand. Ja, sagt, okay, wie? Also war keiner da? Sagen die doch, sie waren alle da, 15 Leute. Dann kam der Alarm und sie sind in den Schutzraum gegangen. Was ich seit ewig nicht mehr mache, weil ich keinen Bock habe, 5-mal am Tag in diesen Schutzraum zu rennen, weil es echt, das ist so ein bisschen wie bei Corona, wo man sagt, ich weiß, dass ich die Maske tragen muss und das ist echt wichtig. Aber irgendwann, wenn ich den ganzen Tag habe ich keinen Bock und dann will ich mal rausgehen und diese blöde Maske abziehen. Mhm. Und so ein bisschen mit dem Schutzraum sagt, ja, ich weiß es, aber es ist doch bisher nichts passiert und hin und her und dachte, okay. Und die sind alle 15 in den Schutzraum gegangen und die wären sonst tot gewesen. Mhm. Also so, wo man wieder dran erinnert wird. Und dann?
Aber auch top als Unternehmen einen Schutzraum zu haben.
Ja, also es
die
war so.
Die alles selber bauen.
Genau, und das war so einer, die werden quasi auf dem Anhänger
geliefert. Ach,
so diese Betondinger, das sind so, kann man sich vorstellen, wie, man kennt ja manchmal so bei Parkplätzen oder so einen kleinen Container, in dem der Pförtner sitzt oder so ein Kassenhäuschen. Und so ein bisschen größer, nur aus Beton. Und die werden dann vom Laster abgeladen und dahingestellt und dann hat man da einen äußerst simplen Schutzraum, der aber Splitterschutz bietet.
Ja.
Und das ist einfach Beton und es ist so ein, wie so ein S-förmiger Eingang, dass man halt nicht direkt eine Tür hat, die nach außen aufgeht. Manchmal haben die auch eine Tür. Und es ist dunkel drin, das ist echt scheiße, da will man überhaupt nicht drin sein und deswegen habe ich immer keinen Bock drauf. Aber da hat man gesehen, doch. Und dann sind wir ja beide am nächsten Tag, wieder am jetzt letzten Donnerstag, am 13. glaube ich, 14. Ja, in Kiew angekommen, haben so unseren Kram sortiert, ein paar Sachen gemacht, das war wie so ein Tag fast wie Pause, also wo man nur in Kiew was zu tun hatte. Kiew ist eine gut verteidigte Stadt. Sicher kann man echt, selbst wenn Luftalarm ist, man pennt die Nächte einfach durch, weil man weiß, ey, die haben das im Griff. Ganz entspannt. Und dann kam diese Nacht. Wie hast du die erlebt?
Also ich muss dazu sagen, ich bin aufgewacht an einer Explosion draußen. Und eine Explosion draußen Ah, da dachte ich jetzt so, okay. Dann habe ich mal durch die App gescrollt und gesehen, so, okay, 20 ballistische Raketen fliegen gerade auf Kiew irgendwie zu.
Also das sind ganz grob die man fast nicht abwehren kann. Und die,
angeblich gar nicht.
Genau, aber so ein bisschen geht's.
Und über 120 Drohnen waren in der Luft.
Genau, und die ballistischen Raketen sind aber auch die, die ein ganzes Hochhaus wegzimmern, ja, wenn sie runtergehen. Also so nicht mehr lustig, ja.
Die, man muss dazu sagen, die erste Explosion, die war auf jeden Fall einige Kilometer weg. Das war nur so ein...
Wie so ein Donnern, was so über die Stadt geht, ne?
Ja.
Ja, und das ist auch, man kann so schlecht erklären, man hört halt diesen Knall. Und weil der ja meist in der Luft stattfindet, wo die Raketen abgeschossen werden, zieht das ja so durch die ganze Stadt und es echot von überall hin und her zurück. Also es ist nicht so ein Pom, sondern es ist wie wenn er in so einem langen, in so einer Unterführung oder so einen Knaller zündet. Genau, es geht so hin und her und es schallert noch so 2-3 Sekunden irgendwie durch die ganze Stadt nach.
Und dann bin ich aufgestanden, gedacht, jetzt bin ich wach, jetzt gehe ich kurz aufs Klo. Und auf dem Klo ist dann eine Ballistik, also wirklich nicht weit von uns hochgegangen. Da war ich auch ziemlich schnell fertig auf dem Klo und dachte, nee, irgendwas ist komisch, wie du gesagt, ja, irgendwas ist komisch. Dann bin ich schnell zu deiner Tür gerannt, wollte dich aufwecken. Ich glaube, in dem Moment, wo ich dich aufwecken wollte, war Explosion Nummer 3.
Genau, da bin ich fast aus dem Bett gefallen. Das war wirklich, also es mag komisch klingen, aber es gibt so Explosionen, die sind weit weg, da sagt man, ey, ich kann nicht schon wieder eine Nacht nicht durchschlafen. Ich weiß, es ist weit weg, ich bleib liegen. Und dann gibt's welche, wo man sagt, oh fuck.
Und bei der dritten war dann definitiv oh fuck, und die haben wir uns auch. Wir haben uns beide auch nur 5 Sekunden angeguckt und dann war klar, Hose an.
Im Bunker.
Wir müssen hier aus dem 7. Stock erstmal raus.
Ja.
Und
dann haben wir 1 Kilo Süßigkeiten zusammengesucht, weil wir wussten, vielleicht dauert es die Nacht.
Genau. Und aber auch das musst du alles machen ohne Panik, ne? Ohne Panik geordnet. Man hat ja seine. Also ich persönlich habe immer eine Mini-Bag, wo meine Ausweise drin sind, und eine Grab-Bag, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, wo mein Laptop, eine Kamera drin ist, ein paar Unterwäsche, Dokumente von der Reise an sich.
Genau, das ist so das eine, wenn du nur losrennen kannst und nichts anderes.
Ein Ausweis, ja.
Genau, das habe ich halt in der Hose dann immer, Pass, eine Powerbank, ja, also im Prinzip Pass, Kreditkarte und losrennen. Das zweite ist dann halt eben genau das, was man gerne behalten würde,
ja,
was teuer ist. Und das dritte wäre dann die Klamotten und Koffer.
Ich würde auch sagen, so um 24 Stunden zu überleben.
Ja, also genau.
Noch mal ein extra
Flasche
paar
Wasser. Ich habe auch immer noch so Müsli-Riegel oder so drin, weil wenn es schlecht läuft, geht, also sagen wir so, das ist jetzt Jahre her, dass wir das in Kiew hatten, aber dass man so um 8 Uhr abends in die Metro rennt und um 5 Uhr morgens rauskommt. Und dass man das so
irgendwann
irgendwie...
Irgendwann Hunger, ne?
Ja, genau. Gut, und dann halt, sind runter.
Genau, warm anziehen, weil du weißt ja nicht, wo du landest, ne?
Ja.
Wir sind die Treppe runter und dann standen wir auf der Straße. In dem Moment ist über uns eine Schale explodiert.
Ja, das war...
Und dann ist uns erstmal aufgefallen, dass wir gar keine Ahnung haben, wo wir hin müssen.
Ja, es mag sehr blöd klingen, aber im Normalfall sind wir immer in der gleichen Gegend in Kiew. Also immer rund um die gleiche Adresse, mehr oder minder.
Ja.
Da wissen wir genau, wo geht's hier in die tiefste Metro direkt vor der Tür. Und wenn wir die nicht erreichen, wo hat ein Nachbar einen Keller und dies und das. Also da kann ich blind in 3 Richtungen losrennen und ich bin in einer Minute unter der Erde. Wir kamen aus diesem Haus raus und dachten, hey, weißt du, wo hier ein Bunker ist? Auch nicht. Und dann standen wir auf der Straße. Auf einmal hörte man die Flugabwehr. Eine Riesenexplosion über uns, weil da gerade 100 Kilo Sprengstoff hochgegangen sind. Wir stehen blöd rum und wissen nicht, wo wir hin wollen.
Und dann haben wir uns aber beide so umgeguckt und gesagt, das Realistischste ist ein Luxushotel.
Genau,
was wenn jemand war. Einen Bunker hat, dann ein Luxushotel.
Ja.
Und dann hat,
haben wir da geklingelt.
Haben wir da geklingelt und gesagt, hey, wie schaut's aus? Könnt ihr uns Shelter bieten?
Ja, ich fand's auch so geil, dass er sagt, ja bitte, hallo, können wir in euren Bunker? Ja, okay.
Also die war jetzt nicht so super begeistert,
ja,
aber ich glaube auch nicht, dass sie, also es hat nicht lange
10 Sekunden. Nein, sie haben sie ja sofort reingelassen, ich fand's ein bisschen lustig, so, ja bitte, was wünschen Sie?
Während im Hintergrund die Geparden geschossen haben, ja. Und dann wussten, das waren wir in der Tiefgarage, und wussten ja auch gar nicht,
wohin.
Ist das jetzt schon der Bunker?
Ja.
Oder haben die noch einen extra Und dann hat er nur gesagt, eigentlich haben die Luxushotels immer ganz unten.
Genau, war ein paar Etagen tief, die Tiefgarage, ja.
Genau, und dann habe ich gesagt, gut, dann, also, wenn wir Zeit, lass gucken.
Ja.
Und dann haben wir die Leute auch alle gefunden. Saßen auch alle da, dann gab es eine Sleeping Area, dann gab es einen Beamer.
Die eine, die die ganze Zeit gefacetimed hat mit irgendwem.
Ja, und wir haben ja erstmal Süßigkeiten verteilt, wir kamen ja von außen. Das Geile war halt, die waren halt alle so mega Business und Nobel angezogen und dann kommen wir da mit taktischer Kleidung und
ein bisschen übermüdet und eine Stunde nachdem alle da schon drin saßen irgendwie.
Also wir haben optisch nicht so ganz reingepasst.
Ja,
haben aber auch die anderen akzeptiert.
Ne? Ja, ist auch wie immer, ich meine, sind ja alle nett und egal wo man da landet, man merkt es manchmal, wenn man in der Metro ist, da kommen dann die Profis, die haben ihren Klapptisch bei, 4 Stühle und eine Spielesammlung, wo ich dachte, boah, ihr Streber, ihr habt das aber gut geplant, ne? Mhm. Oder die Leute halt, wenn sie wissen, es dauert eine Nacht, dass man ein Zelt mitbringt, also so einfach auf dem Bahnsteig dann aufklappt und seine Isomatte reinwirft und drin pennt.
Ist smart, ja.
Das sieht man dann, also wenn man echt weiß, das dauert jetzt eine Weile, gibt's das immer wieder. Das Einzige, was ich in meinem Rucksack habe, wenn ich den mitnehme, ist wie so eine Isomatte, die so 30x30 cm, also so eine Sitzunterlage wie für Stadion, dass man nicht die ganze Nacht auf dem kalten Sitz, aber was ich gemerkt habe, ich musste einmal lang in der Metro sein, ich hatte nichts bei und habe dann halt auf dem Bahnsteig gepennt, was echt nicht gut ist, vor allem gemerkt, ich werde nicht jünger, das war nicht gut und seitdem habe ich im Auto auch immer eine Isomatte und einen Schlafsack für solche Fälle, dass ich dann da ordentlich pennen kann, wenn was ist.
Ja.
Gut, und dann haben wir gesagt, alles sicher.
Wobei, das war nicht nur unser Gefühl. Die App hat das auch gesagt.
Ja, und so ein paar Leute gingen ja auch danach und nach, ja.
Genau, es war, hieß dann, für uns ist immer Ballistik die größte Gefahr.
Ja.
So, weil das heizt dir halt das ganze Wohnhaus weg. Ne?
Ja. Die Shaheds sind, so doof es klingen mag.
Eine Wohnung ungefähr.
Ja, das ist, also, es ist so Stochastik. Es ist halt wie Lottospiel. Man sagt, ach komm, mich treffen nur die guten Sachen und nicht die schlechten. Und eine Shahed ist halt die Gefahr. Also ich meine, in Kiew wohnen 3-4 Millionen Leute, keine Ahnung. Und bei so einem Angriff schlagen Shaheds in vielleicht 5 bis 10 Apartments ein. Und die, also wirklich die Chance, dass man selber nicht getroffen wird, ist sehr hoch.
Ja.
Ja, also sind wir hoch.
Genau, wir haben erstmal gesagt, okay, wir geben dem Wecker eine Stunde mehr.
Mhm. Ah, stimmt, wir wollten ja um 5 Uhr aufstehen eigentlich und dann war es 5 Uhr. Ja.
Das war schlecht.
Also muss man auch überlegen, wir haben, ich glaube, eine Stunde, wenn es hochkommt, gepennt, bevor der Alarm hoch losging. Also quasi gerade ins Bett gelegt erst, ja.
Und dann, ich habe gerade meine Hose wieder ausgezogen, habe ich meinen Laptop aufgeklappt, habe irgendwelche Food Guides angeguckt und auf einmal höre ich irgendwas draußen. Und ich denke so, okay, hört sich an wie eine Shahed. Und in dem Moment, wo ich gerade nach rechts gucken will, geht dieses Ding neben unserem Fenster hoch, mich haut's aus dem Bett raus. Mein Laptop ist mir einfach gegen die Nase geknallt. Und ich war schon wieder kurz davor, meine Hose wieder anzuziehen.
Also, hast du mich schreien gehört nebenan?
Nee, ich habe gar nichts gehört, weil ich nur das Piepen gehört habe von der Explosion.
Fuck!
Und dann bin ich ja zu dir und dann hast du gesagt, ja, der Dings, Flugabwehr hat das Ding gerade noch abgeschossen, ist straight up auf uns zugeflogen. Dann habe ich mir gedacht, ja, so ungefähr hat sich's gerade angefühlt, ja. Und dann sitzt du halt erst bald dran und denkst dir so, ja, und jetzt? Gehst du jetzt wieder runter? Ist es jetzt vorbei?
Wir waren auch müde.
Ja, es also.
Ja, ich stand halt am Fenster und das ist so, man hört immer irgendwas. Irgendwas ist in der Großstadt immer. Und ich dachte, das klingt wie eine Scharheit, aber ich will ja nicht paranoid sein und immer sagen, oh Gott, da ist noch eine, da ist noch eine. Mach Fenster auf, kommt die vorbei. Und dann hat die halt irgendwie eine Runde gedreht oder irgendwas. Das ist ja auch immer so ein bisschen komisch, ob die gerade per Hand gesteuert werden oder nicht. Flog halt aufs Haus zu und ich habe gedacht, boah, ich film das.
Bis sie dann auf unser Haus zugeflogen ist.
Ja, dann dachte ich so, fuck, fliegt die hier rüber? Weil wir sind nicht das höchste Gebäude. Also wenn, dann trifft es die hinter uns, oder nicht? Und während ich das so eine Sekunde lang überlegt und so, soll ich das filmen oder soll ich lieber losrennen? Das ist ja auch so. Sah ich halt von in meinem Fall von links, auf einmal so eine Rakete starten, also so eine Flugabwehrrakete, also mit dem Feuerstrahl hinten. So, ich meine, ich habe das auf Videos ja oft genug gesehen oder ich war in der Nähe, aber so wirklich aus nächster Nähe, also aus vielleicht einem Kilometer Entfernung zu sehen, wie der
das war viel weniger.
Typ oder noch, also die Drohne startet, war dicht. Ja, der Start meine ich.
Das
der
könnte kam ein Kilometer so gewesen, aber die Explosion, die war vielleicht 200 Meter
Luftlinie von uns. Ja, das war echt nicht. Und vor allem die Rakete flog und in meinem Kopf war es so, das ist dann ja wie ein Zeitloop und der Kopf sagt, ja, das ist gleich getroffen, dann ist vorbei, okay. Den traf, es gab den Feuerball und ich dachte, gut. Und ein Bruchteil von einer Sekunde später macht es dann wuff.
Du hast ja diese zwei Explosionen,
ja, von
der
genau.
Rakete und vom getroffenen Ziel.
Und das war alles, und ich stand halt am Fenster und hatte das nur so einen Spalt auf, weil es halt kalt war, das Fenster ist aufgeflogen, meine Klamotten haben so richtig vibriert und dann hatte ich mich halt, also eigentlich ist es schon zu spät, weil die Druckwelle ist ja schon da. Ich hatte mich dann aber noch hinter die Wand gedreht, falls halt Splitter oder so kommen, hätte sich dann erledigt gehabt, weil das war ja schon. Und dann hört man halt danach, also auch dieses Echo, was durch die ganze Stadt geht, und dann hört man halt so ein Klimpern, weil halt die ganzen Teile runterfallen und dann auch die ganzen Alarmanlagen von den Autos, also zum einen von der Druckwelle und zum anderen die getroffen wurden.
Und ich stand wirklich am Fenster und dachte so, bitte nicht unser Auto. Wir müssen in einer Stunde los.
Stimmt, weil wir mussten dann ja 6 Stunden quer durch die Ukraine fahren. Ich glaube, wir haben so 2 Stunden, also nicht mal richtig gepennt, weil es gab immer noch ein bisschen Schüsse und alles Mögliche. Also wir haben quasi 1 Stunde gepennt, waren dann 5 Stunden wach, haben ein paar Explosionen um uns rum gehabt.
Das macht ja auch was mit einem Adrenalinspiegel.
Boah, und dann halt 2 Stunden so, ich würde nicht sagen gepennt, so ein bisschen da rumgelungert und dann gesagt, geil, jetzt sind wir topfit und fahren mal quer durchs Land, weil wir haben noch, ich glaube, 5 Termine und müssen noch an eine andere Front. Das hat mich echt erinnert an hier Kongo Otto mit DD Haderford, wie der da so von Kriegsgebiet zu Kriegsgebiet hüpft. Aber genau, dann sind wir nach Sumy direkt weiter. Wie war da?
In Sumy, müssen wir sagen, haben wir eine meiner längsten Partnerinnen getroffen. Und da merkt man halt auch einfach, was so eine langjährige Partnerschaft ausmacht. Und die hat direkt die Vorauswahl getroffen an Terminen für uns und uns nur mit den Leuten vernetzt, die erstmal halt wichtige Arbeit leisten. Und zweitens, wo sie selber auch schon vor angetastet hat, dass auch alles seine Richtigkeit hat. Das ist natürlich auch immer eine Sache, also da macht man auch kein Geheimnis drum.
Ja, ich meine, wo Geld ist, gibt es Scammer. Also unsere Sorge ist halt immer, also keine große Sorge mehr, weil man hat ja Routine. Die Frage ist immer, wenn man irgendwo Geld hingibt, kommt es dann wirklich an? Und genau dafür ist es so wichtig, selber vor Ort zu sein, die Leute sehen. Gut, da könnte man sich noch irren. Sachen zu liefern und nach 1 Monat zu gucken, ob sie immer noch da sind.
Und das war aber so geil, als ich in Kherson war, kurzer Schritt zurück. Mhm. Für mich, wir haben ja Bravery gegründet im April diesen Jahres. Im Juni war dann alles durch. Und wir sind durch Kherson gefahren und du hast einfach Fahrzeuge mit unserem Logo gefunden. Menschen, die unseren Patch getragen haben.
Ja.
Und so, und das in der kurzen Zeit, und dann dachte ich schon so kurz, oh krass.
Also ganz was geleistet, ne?
Da kann man ruhig mal kurz stolz sein.
Ja, und ich meine, ganz pro Bravery, sagen wir, aktiv ist es ja seit einem halben Jahr. So, also wirklich, also da, wo die Formalia durch waren und bla, also nicht, wo auf dem Papier Leute gesagt haben, ich will was machen, sondern wo es hieß, bam, Auto beladen, los.
Ja.
Und ja, das ist schon ordentliche Leistung.
Also von unseren Autos in Kherson leben noch alle.
Gut.
Und jedes Auto ausgestattet mit Scannern und so, ne?
Wie sich das gehört.
Genau. Genau, da waren wir in Sumy. Und wir wussten zwar, dass eine Vorauswahl getroffen wurde, was wir aber nicht wussten, was auf uns zukommt.
Ja.
Da haben wir 100% unsere Partnerin vertraut und wurden auch überhaupt nicht enttäuscht.
Ja, die ist super.
Und wir haben als allererstes waren wir in einer sogenannten freiwilligen Küche.
Kann man Suppenküche, würde man hier sagen, oder Tafel. So, ne? Ja, genauso wie Tafel oder genauso für Bedürftige aller Art.
Ja, genau. Und das war natürlich so herzlich. Da sind 2 oder 3 Damen, die das führen. Wir kochen da jeden Tag frisch.
Ja, das lecker. Wir durften probieren.
Ja, Wir wurden direkt zum Essen eingeladen. Wir haben uns das dann alles angeguckt, haben gefragt, wo können wir vielleicht unterstützen, was braucht ihr, haben eine Liste bekommen.
Das Geilste fand ich, die waren ja so 60, 70 Jahre alt, je nachdem. Und dann habe ich ja erstmal gefragt, woher wissen die Leute, dass es das gibt? Also wenn ich jetzt hier wohnen würde, sagen die, na, wir haben einen Telegram-Kanal. Ich denke so, in Deutschland wird ja immer so getan, als würden Leute ab 50 nicht mehr wissen, was elektrischer Strom ist oder so. Und sie sind da 70 und betreiben ihren Telegram-Kanal und schicken da die Updates, was es an Essen gibt. Ne?
Und dann in der Küche überall die leeren Hülsen von den Panzerabwehrgranaten.
Ja, so von
den Fans. Würde mich nicht mehr wundern, wenn die damit kochen.
Ja, die waren wirklich nett und geile Arbeit.
Genau, und die Leute, die da hinkommen, die kriegen alles umsonst.
Ja.
Genau, von diesem speziellen von der speziellen Babynahrung bis zum normalen gekochten,
ja,
warmen
so Essen. Eintopf und sowas für. Dann, es ging ja echt immer kort. Also man muss überlegen, wir haben nicht gepennt, hatten echt üble Angriffe. Also sie haben auch wirklich Angst gemacht, wo man sagt, das war zu dicht, definitiv. Sind dann 6 Stunden durch die Gegend gefahren und haben dann einen Termin nach dem anderen zack, 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 zack gehabt. Das nächste, wenn ich es richtig im Kopf habe, waren die Drohnen, die Tarnnetze bauen, glaube ich.
Ja.
Die, also im Prinzip, so Tarnnetze kann man sich ja vorstellen. Packt man über ein Auto oder irgendwas. Und die kann man relativ günstig kaufen. Deswegen ist meine Hauptfrage immer, bei allem, was Leute tun, rechne mal durch. Lohnt sich, was du tust? Oder ist es billiger, das auf Amazon zu bestellen? Meist ist es billiger auf Amazon. Und in dem Fall haben sie es aber so runteroptimiert, dass man sagt, Alter, ihr habt echt einen Weg gefunden, wie ihr hier gutes Geld spart, weil die das von den Netzen, die da drunter liegen, über das Zurechtschneiden von den Sachen, die auf das Netz aufgetragen werden und das verbinden. Also es ist ein bisschen schwierig, das im Detail zu beschreiben, aber am Ende, die bauen das ganze Schutznetz selber und sparen dadurch immenses Geld. Und das mit einfachsten Mitteln. Ich fand das absolut irre, das zu sehen, weil ich dachte erst, ach komm Leute, jetzt muss ich höflich erklären, dass ich das ganz toll finde, obwohl ich weiß, es geht billiger. Und dann gedacht, nein, 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 nein. Deswegen nie voreingenommen sein. Die haben das durchdacht.
Und die haben den Vorteil der Individualisierung.
Ja.
Sie können sich der Jahreszeit anpassen. Sie können sich gegebenenfalls dem Objekt, das sie schützen wollen, anpassen.
Wenn es noch dreimal um die Ecke gehen muss oder irgendein Blödsinn.
Genau, also ja. Genau, das sind alles Freiwillige, die das seit 3,5 Jahren von Hand knüpfen und stricken und machen und tun. Von, ich glaube, von 18 bis 84 Jahre.
Ja, das fand ich nur so lustig, weil wir parallel im Chat einen jungen Mann hatten, der wegen Erkältung bei einer Hilfsaktion nicht mitmachen kann, wo ich denke, hey, verstehe ich, alles okay. Und es war so ein bisschen ironisch, weil dann gerade die 84-Jährige neben uns saß, die sagt, ah, die Probleme habe ich nicht, ich helfe hier an der Front weiter. Und sagt, der ist immer so.
Immer eine Sache der Perspektive.
Genau, total irre. Dann waren wir in diesem Wohnheim, das war, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Studentenwohnheim früher, wo jetzt...
Kunstakademie,
wo jetzt landesinterne Flüchtlinge, also die von den Dörfern drumherum gekommen sind, jetzt darin wohnen.
Russischen Offensive auf den Sumy Oblast.
Ja.
Sind ja einige Dörfer gefallen, nachdem Kursk gefallen war.
Oder wurden einfach unsicher, also selbst wenn sie noch nicht gefallen sind, ja.
Und diese Menschen dürfen einem für 800 Grivna im Monat quasi da wohnen.
Das sind, wie viel ist das? Genau. 20 Euro?
18 Euro,
ja.
Im Monat.
Gut.
Und da ist uns beiden erstmal bisschen die Spucke weggeblieben, als wir gehört haben, dass alles, was die brauchen für ein weiteres Stockwerk und für die Reparatur von den zerstörten
Dächern und Sachen und...
Genau, ja. Die Fenster waren teilweise kaputt wegen Shahed-Einschlägen in der Nähe.
Also von der Druckwelle dann genau. Die Fenster zersplittert.
Das und das Dach renovieren, weil undicht.
Ja.
Hat sie gesagt, das kostet 20.000 Euro.
Ja. Und dann hätten sie 8 Zimmer oder 10 Zimmer oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, ja.
Plus Gemeinschaftszimmer, plus Klo, plus Gemeinschaftsküche.
Also ganz grob Unterkunft für 10 bis 20 Leute, je nachdem, wie die da wohnen.
Ja. Genau. Und allgemein das ganze Haus natürlich nochmal besser isoliert.
Mhm.
Und das Geld hat sie jetzt schon mehrfach angefragt bei der UN. Mhm, und ja. Es wurde mehrfach abgelehnt. Und das ist
UN,
so, sowas ja. Macht mich einfach unglaublich sauer.
Unglaublich, ja. Ja. Es, halt, es gibt auch so viele Memes, die auf UN basieren, wie Uninvolved in Peace oder nur das U mit Useless. Ja, es ist,
also, wenn man sich
leider
überlegt,
auch meine Erfahrung mit, ja.
Was die UN teilweise für Hotels ausgibt.
Oder ja, oder auch, was, dass sie 150.000 Euro teure gepanzerte Fahrzeuge auf dem Parkplatz in Kiew rumstehen haben, die niemand nutzen darf, die so viel Leben retten könnten im Rettungsdienst da, und es interessiert sie einen Scheißdreck. Also irgendwie, also UN ist einfach nicht, also so, es ist halt das Beste, was wir haben, aber davon ist es nicht gut. Das ist,
wie gesagt, 20.000, jetzt sind wir halt intern am Checken, Scheiß auf die UN. Weil wie kommen wir da weiter?
Ja.
Genau. Bis jetzt gibt es dazu noch keine weiteren Details, aber sobald es sie gibt, werden wir die natürlich mitteilen.
So, dann hatten wir am Ende in 11 Tagen 6.500 Kilometer, 4 aktive Fronten.
Oh, wir waren die Nacht noch mit der Luftverteidigung.
Oh ja, stimmt, wir waren die Nacht noch mit der Luftverteidigung unterwegs. Boah, es ist so viel passiert.
Wo wir dann auch wieder nachts von einem Auto ins andere springen mussten und Enno aber schon halb gepennt hat.
Ich war so fertig, ich war so durch. Ich meine, wir haben es ja alles hin und her gekriegt, aber ich war echt nicht mehr fit irgendwie.
Nee.
Ich glaube, wir hatten 10 Energy Drinks drin und das hat immer noch nicht gereicht. Also irgendwann geht's nicht mehr, ne?
Genau, als dann irgendwann wieder die Drohnenwelle quasi abgeschossen war, haben wir dann auch für uns gesagt, okay.
Also wir saßen im Wald außerhalb der Stadt, also quasi vor der russischen Grenze,
ja.
Und haben mit denen drauf gewartet, dass jetzt Drohnen kommen, die sie abschießen. Das genau. War auch schon ziemlich wild, ja.
Und irgendwann, wo dann grünes Licht war, wo gerade der Himmel frei war, haben wir gesagt, okay,
raus.
An dem Punkt müssen wir abbrechen, und weil wir Bett. Auch physisch nicht mehr in der Lage sind, euch noch zu helfen.
Nee, oder auch nur zuzuhören. Also langsam war echt bei mir auch Ende dann.
Und das ist mir auch wieder so, weißt du, dann auch wieder dieses Privileg, wir können gehen.
Ja, genau, wir sagen, ey, tschüss. Und übrigens, ich melde mich in 2 Tagen aus Berlin,
ja,
aus einem NATO-geschützten, demokratischen, friedlichen Land mit sozialem System und mit allem, worüber die Leute hier immer meckern, dass das gar nicht so gut ist. Ich denke, ja, ich lebe hier sehr gerne, sehr gerne.
Ja.
Ja. Ich würde sagen, es war echt ein wilder Trip. Also wir sind ja oft da unterwegs, aber diese Menge an Sachen nacheinander war echt abgefahren. Wir hatten dann ja noch gebeten, wenn ihr Fragen habt, schickt uns die noch.
Genau.
Dann machen wir das jetzt nämlich noch. Was kam an sinnvollen Fragen, die sich lohnt zu beantworten?
Also ich gehe jetzt mal die Fragen durch, die wir noch nicht sowieso schon beantwortet haben.
Ja.
Es gab natürlich verschiedene Fragen, was sind die Pressure Points und so. Da können wir sagen, aktuell ganz klar mit 100 von 217 aktiven Kämpfen die Region Pokrovsk.
Ja.
Da sind auch 50% der Kämpfe im ganzen Land. Aber ich denke, das ist jetzt keine große Überraschung. Immer wieder kommt die Frage auf, wann Taurus? Wir zwei sagen, Taurus ist zu spät, brauchen wir nicht mehr.
Taurus, also diese Rakete von Deutschland, die war vor 2-3 Jahren wichtig, um die Krimbrücke zu zerstören. Inzwischen haben die Russen aber alternative Bahnstrecken gebaut. Also man hat so lange gewartet, bis es jetzt auch egal ist. Also
die Ukrainer mittlerweile eigene.
Ja, ja. Und das ist so, wie wenn man neben einem brennenden Haus steht und 6 Stunden lang diskutiert, ob man die Feuerwehr ruft. Und dann sagt man, ach, eigentlich ist es ja eh abgebrannt. Warum denn Feuerwehr rufen, ne?
Genau, was ich aber sehr interessante Frage fand, kam auch mehrfach vor zum Thema, erstmal, gibt es in der Ukraine einen Bevölkerungskatastrophenschutz?
Ja.
DSNS. Die arbeiten in jeder Großstadt, die arbeiten unter Lebensgefahr, also die haben teilweise
ein bisschen auch, wie THW hier oder so, Art, ne?
Teilweise auch eigene Verluste beklagen müssen durch sogenannte Double Tap.
Ja, das heißt?
Das heißt, es wird ein Ziel getroffen, dann warten die Russen ein bisschen, bis die Hilfskräfte da sind und dann exakt das gleiche Ziel nochmal zu treffen.
Also um die Hilfskräfte dann zu ermorden.
Genau. Ja. Das ist auch keine neue Taktik von ihnen, aber es ist trotzdem nicht angenehmer. Und zusammen mit dieser Frage kam dann auch die Frage auf, was wir oder die Ukrainer denn vom deutschen Katastrophenbevölkerungsschutzratgeber halten.
So genau, also was wäre, wenn hier Krieg wäre, ist dann dieser...
Oder was vom Ratgeber können wir denn aus der Realität bestätigen? Oder was macht gar keinen Sinn?
Und ich glaube, wir kannten den beide nicht.
Nee.
Und also
so gut vorbereitet war
man. Man muss halt aber auch sagen, der ist ja gedacht für alle möglichen Katastrophenfälle und so. Und der ist gedacht für Leute, die keinen blassen Dunst haben, die nicht mal verstehen, dass der Strom ausfallen könnte. Also unsere Perspektive und deren Perspektive sind fairerweise auch etwas auseinander. Mhm. Ja. Was sagst du dazu?
Also, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, gerade wenn es um Thema Infrastruktur, Energie geht, einige Liter Wasser sollte man schon immer auf Lager haben.
Also Trinkwasser.
Ja. Ja. Sowohl um die Toilettenspülung zu benutzen, wenn gibt ja ältere Gebäude, wo dann die Pumpe mit Strom betrieben ist und wenn du keinen Strom hast, dann kommt kein Wasser oben an. Mhm. Als auch zum Trinken natürlich, ganz, ganz klar. Du kannst 2 Wochen ohne Essen überleben, aber du kannst halt, glaube ich, nur 2-3 Tage ohne Trinken überleben.
Nur da auch der Punkt, hatten wir es je in der Ukraine, dass wir nicht an Essen gekommen sind?
Nein.
Nirgends.
Also du kennst ja den Supermarkt in Cherson.
Das ist ja wirklich...
Das ist eine eigene Welt.
In Cherson, also da, wo in Sichtweite die Russen sitzen, dann machen wir den Supermarkt auf und das Erste, was ich sehe, sind frische Mangos.
Mango, frischer Fisch.
Also so, aber Fleisch. Das Abstruseste... Und halt die Pizzeria hat aufgehabt. Also überall, wo ich war, also wirklich selbst wenn man schon die Einschläge hört,
Pablo Essen, grad war auch alles offen.
Kein Thema, Restaurants auf, ja. Hotels auf.
Ja.
Also deswegen eine Menge von diesen Tipps scheinen mir, die sind zwar theoretisch schon richtig, auf was könnte man achten, aber auch in den anderen Kriegs- und Krisengebieten, in denen ich war, also sei es Kurdistan, Afghanistan, Restaurants und Hotels machen erst zu, wenn der Panzer durch die Tür rollt, habe ich das Gefühl. Davor laufen die einfach weiter.
Was wir aber jetzt wirklich seit diesem Jahr aktiv benutzen, sind EcoFlows,
also Power Stations, Powerbanks, ja.
Also die haben wir quasi immer zwischengeschalten in den Apartments. Das heißt, der Strom fließt in die Powerstation und an der Powerstation sind die Sachen angeschlossen, die für uns am wichtigsten sind.
Ja, wir hatten ja auch stundenlange Stromausfälle. Also das
hatten wir,
genau,
ja.
Genau, nur ich meine,
aber halt nur in Kiew, nicht an der Front.
Das ist auch so bizarr.
Und da hatten wir uns halt geeinigt, wir machen da auf jeden Fall das Wi-Fi ran.
Ja.
Aufgrund unserer Arbeit halt
also,
auch.
Also ist nur auch ein Punkt, das Internet sozusagen an den Verteilerkästen und hinten bei den Internet-Service-Providern, das läuft weiter. Und das Problem ist nur, dass man alles bei sich zu Hause, genau, dass der Router keinen Strom hat.
Genau.
Und wenn man den dann, oft gibt es kleine Router, die kann man echt mit einer Powerbank, mit einer kleinen betreiben. Wenn man das hat, läuft es weiter.
Genau. Und kleines Licht. Und was wir halt nicht gebraucht haben, was aber vielleicht bei normalen Familien gebraucht, ist halt der Kühlschrank.
Ja.
Da muss man sich dann überlegen, holt man eine große Powerstation oder holt man einen kleinen Ersatzkühlschrank?
Oder hat man ein Tiefkühlfach einfach eine Menge Eis und legt es nach oben. Also wenn man weiß, man hat nur ein paar Stunden keinen Strom, genau. Dann kann man das ja ausbalancieren. Oder auch die Heizung war aus. Das fand ich viel schlimmer als keinen Strom.
Ja.
Und das Gute ist aber, das Gas geht noch. Also haben wir den Gasherd angemacht und den halt als Heizung benutzt. Also genau. In dem Fall ging das auch. Ich würde allgemein sagen, dieser Erste Hilfe, dieser Bevölkerungsschutzleitfaden, der ist nicht schlecht, aber er geht aus meiner Sicht an dem Kriegsgeschehen, an dem Thema vorbei. Zum Beispiel Sachen wie Konservendosen einlagern, nie gebraucht in so einer Gegend.
Das ist, glaube ich, eher was Naturkatastrophenmäßiges.
Ja.
Aber da können wir nicht viel dazu sagen.
Nee, und ich würde sagen so, das ist nicht schlecht. Aber ganz ehrlich, wenn ihr in Deutschland seid und ihr habt Angst, dass der Krieg kommt, erstmal, der steht nicht plötzlich vor der Tür. Also in Pokrovsk wird jetzt seit, oder sagen wir dann in der Gegend, wenn wir mal so einen 50-Kilometer-Kreis ziehen, wird da seit 11 Jahren, wenn man es genau nimmt.
Ja.
Also wenn man jetzt mal kleinlich ist.
Ja, stimmt.
Immer noch nicht weiter, ist immer noch nicht, ist Kramatorsk ist immer noch ukrainisch und Dnipro ist weit weg. Das heißt, also es steht nicht plötzlich vor der Tür, also es muss keiner Panik haben. Dann auch der nächste Punkt, sollte wirklich ein Krieg hier in dieses Land kommen, was ich echt nicht glaube, also baltische Staaten, ja, Polen eventuell, hier, nein, weil da ist Polen zwischen uns und den Russen und an denen kommen die nicht vorbei, keine Chance. Und dann würde ich sagen, packt ganz entspannt eure Sachen und fahrt in Richtung Portugal, so lange, bis es besser aussieht.
Naja, entscheidet euch halt.
Ja, genau. Also wenn ihr kämpfen wollt, wenn ihr verteidigen wollt oder wenn ihr hier helfen wollt, bleibt. Nur, wenn das nicht euer Plan ist, packt die Sachen und fahr. Ist doch alles okay.
Also ich finde, das hat auch nichts damit zu tun, heroisch. Also im Krieg gibt es erstmal nichts Heroisches.
Tod ist tot, da hast du nichts von.
Richtig. Und wer sagt, ich will gehen, dann bitte macht es, weil je weniger Menschen hier sind, umso mehr können sich die bewegen und freier können sich die bewegen, die halt sich dazu entscheiden, zu bleiben und zu verteidigen.
Ja, und für die allermeisten ist es einfach nichts. Ist ja total okay.
Also besser weggehen als im Weg stehen.
Und wenn man bleibt, aus meiner Sicht, dann lernt man in 3 Tagen, wie es läuft, dass man bleibt. Ob man mehr Wasser braucht, ob man mehr Essen braucht.
Überlebensinstinkt, ja.
Ja, und das ist aber am Ende, also nur, weil ich habe immer das Gefühl, Leute haben so Sorge und denken so an den Zweiten Weltkrieg oder was weiß ich was, wo ich denke, nee, echt nicht. Ich habe wirklich keine Sorge, dass hier in Deutschland die Raketen einschlagen. Das halte ich für, oh Gott, hoffentlich ist es jetzt nicht, dass in 10 Jahren jemand diese Aufnahme rauskommt und sagt, du hast gesagt, das passiert nicht. Nee, aber das halte ich für fast nicht möglich.
Stand unmöglich.
Nee, deswegen, also nur weil viele Leute fragen uns ja auch, weil die wirklich Sorge haben, wo ich denke, ganz ehrlich, ich habe keine Sorge. Wir sind hier in einem unglaublich sicheren Land. Diesen Luxus kann man sich nicht vorstellen. Keine Sorge. Und wenn ihr echt Sorge habt, okay, dann habt immer mal irgendwie so ein Sixpack Wasser da und noch irgendwie 3 Tütennudeln oder so. Aber mehr, oder halt die Dose Ravioli, um den Klassiker zu bedienen. Aber mehr sehe ich da nicht. Und halt Powerbank, 2, 3 Kerzen, Streichholz. Das ist ja nicht schlimm, aber.
Wenn ihr das Budget habt, dann guckt, dass eure Energieversorgung so autark wie möglich ist.
Ja, aber auch da, am Ende, du musst dein Handy, genau, du musst mal dein Handy laden. Aber ich würde ganz ehrlich sagen, Leute, macht euch nicht so Gedanken. Also so, es ist immer gut, drüber nachzudenken. Aber dass ihr wirklich hier irgendwie die Dosen Ravioli im Bunker esst, weil draußen die Raketen einschlagen, ich glaube nicht dran.
Genau, weil das fast schon nächste Frage beantwortet. Lebt ihr bewusster in solchen Umgebungen?
Nein, ich fress die gleichen Süßigkeiten wie immer und ich guck Memes.
Bewusster in den Momenten vielleicht nicht, aber man ist viel, viel dankbarer und bewusster, wenn man wieder hier ist.
Ja, man meckert nicht über jeden Scheiß.
Ja. Genau, macht ihr in Deutschland was anders? Bereitet ihr euch auf Krisensituationen anders vor? Ich habe nur angefangen, mich zusätzlich an den Waffen ausbilden zu lassen.
Yeah.
Das ist das Einzige, um halt dann im Zweifelsfall auch zu wissen, wie was funktioniert und wo meine Stärken liegen.
Ja, und ich denke auch, also es mag ganz anders klingen, aber es hängt für mich damit zusammen. Ich verbringe keine Zeit mit irgendwelchen Deppen, nicht eine Sekunde, weil das ist verschwendete Lebenszeit. Also wenn ich irgendeinen rechten Deppen treffe, egal ob ich ihn kenne, mit ihm verwandt bin oder es der Freund von einem Freund ist, scheiß drauf, oder diese Putin-Trolle, irgendwas, keine Sekunde verschwende ich auf Leute, die es nicht wert sind. Und auch ansonsten, wenn ich was Geiles zu essen sehe, denke ich, geil, das fresse ich jetzt. Oder wenn ich eine Kartbahn sehe, denke ich, boah, da fahre ich jetzt. Nicht, vielleicht könnte ich das mal, nee, ich mach's jetzt, ab geht's. Mhm. Weil warum denn nicht? Und das sind aber so Kleinigkeiten, aber das ist für mich, was am Ende der sozusagen der Unterschied ist, würde ich sagen.
Coole Frage und auch wichtige Frage ist, wie ist es mit chronisch Kranken? Wie ist die medizinische Versorgung an der Front? Geburten, Chemo, Dialyse? 50-50. Also ich sag so, wenn wir zum Beispiel über Herr Sonn reden, bis zum Sommer 24 konnten Krebspatienten in der Stadt bleiben. Da hat die Krebsklinik gearbeitet, dann wurde sie von den Russen weggebombt. Das hat dann zwangsweise dazu geführt, dass auch Volontäre bei uns im Team, die eine Krebserkrankung hatten, nicht mehr weiter volontieren konnten, weil sie ihre Therapie nicht fortsetzen konnten. Geburten in allen Großstädten möglich, von Cherson, Dnipro, Kharkiv, überall. In der Ukraine ist es auch nicht wirklich selten, dass die Leute ihre Kinder zu Hause gebären. Das ist tatsächlich ziemlich oft der Fall. Mhm. Dialyse wird genauso sein wie Chemo, wenn es eine spezielle Klinik gibt, die das macht, die noch nicht zerbombt ist, dann wird die das auch weiterhin machen. Ansonsten, es gibt auch in Cherson immer noch vor allem geistig beeinträchtigte Kinder. Damit meine ich zum Beispiel Down-Syndrom, mhm. Autismus, und auch diese Kinder haben spezielle Bedürfnisse. Und da wurden wir jetzt auch bei dem letzten Trip um Hilfe gebeten. Und da werden wir natürlich auch einen Raum im Kinderheim mit ausbauen, die sich dann zusammen mit Therapeuten, die sich beschlossen haben, in Herson zu bleiben, meinen größten Respekt an solche Leute, dass wir zusammen mit denen diesen Raum ausbauen, dass die Kinder auch die Therapien bekommen, die sie brauchen. Wir sind da keine Profis, wir führen nur aus, was uns die Profis sagen. Aber ja, gibt es. Also bis Herson gibt es diese Needs immer noch, und sie werden so gut wie möglich bedient. Ich kann aber auch sagen, dass wir zum Beispiel, wenn es um die chronische Erkrankung Mukoviszidose geht, extrem viele Patienten aufgrund mangelnder Versorgung verloren haben. Dadurch, dass da Krankheiten sind ja super unterschiedlich. Im Autismus stirbt man ja nicht dran. An der Mukoviszidose stirbst du halt zum Beispiel, wenn du nicht Therapie bekommst. Und wenn die nicht mehr gegeben ist, aufgrund von mangelnder Medizin oder Strom, dann kann das halt von stabil in unstabil innerhalb von Tagen wechseln. Und das hat einigen jungen Patienten leider auch in den letzten 3,5 Jahren das Leben gekostet. Am Ende muss es der Patient, sofern er kann, selber entscheiden, ob er da bleiben will oder nicht. Ich verstehe beide Seiten, da ich auch beide Seiten selber in meinem Leben erlebt habe. Eine Frage mal, wie läuft es überhaupt? Ich kann dich ja nicht einfach zu meinem Kind sagen, bin da mal weg, ins Auto steigen und losfahren.
An sich schon.
Was braucht es da an Logistik, Planung drumherum, um sowas möglich zu machen?
Also zu helfen oder zu fliehen?
Zu helfen.
Einsteigen, losfahren.
Was macht man mit dem Job oder Uni? Also es kommt auf alles an. Das, was wir machen, solltest du nicht einfach machen, einsteigen und losfahren. Aber man muss auch dazu sagen, kannst du auch nicht. Also es gibt...
Und wozu?
Ja. Genau, also ab einem gewissen Punkt in jeder Region kommst du nicht weiter ohne Einladung oder Papiere oder Freigaben durch Commander.
Ja, ich finde,
und ist auch gut so.
Ja, es ist ja auch so viel einfacher. Es gibt knapp 1 Million Ukrainer in Deutschland. Also ich meine, viele wissen inzwischen, wie es hier funktioniert, sind angekommen, können anderen helfen. Aber vor allem am Anfang jemanden an die Hand nehmen und sagen, pass auf, ich erkläre jetzt das Irrenhaus hier, was wir Bürokratie nennen. Mhm. Du brauchst ungefähr 20 Identifikationsnummern von 300 Behörden. Und dann geht's überhaupt erstmal los. Und dazu musst du überhaupt nirgendwo hinfahren. Oder auch, was ja auch Leute bei Bravery machen, die quasi abends auf der Couch liegen, eBay Kleinanzeigen durchscrollen und gucken, wo Rollstühle zu haben sind, zu verschenken sind.
Also,
und dann jemand anders, der am Wochenende 3 Stunden rumfährt und die einsammelt. Also, gibt ja ganz viele Sachen.
Also, oft kriegen wir natürlich bei Bravery Anfragen von Leuten, die das Abenteuer suchen. Aber also daran haben wir halt wenig Interesse. Es gibt extrem viel zu tun und nur 10-15% davon ist im Land selber.
Ja, oder auch, ich meine, es gibt immer wieder Hilfsgüter, die wir nicht einfach schicken können, sondern die hingebracht werden müssen. Aber meist nur ins Land, nicht an die Front. An sich kann man halt bei so vielen Organisationen sich in Transporter setzen, samstags elendig lang und nervig bis in die Ukraine fahren, ausladen, pennen und sonntags wieder zurück. Dann saß man wahrscheinlich mindestens 24 Stunden im Auto vom Wochenende. Geht aber. Und was ich dann oft höre, ist, das nicht. Das ist ja so anstrengend und es gibt keine guten Selfies. Man sagt, Entschuldigung, wolltest du die Selfies? Dann schicke ich dir einen Hintergrund und du montierst dich rein. Die Story dazu schreibe ich dir. Oder wolltest du helfen? Weil es ja auch so, sind immer wieder irgendwie, sagen wir mal von außen, vielleicht interessante Sachen bei, die wir tun. Aber es ist das Allermeiste, ist Autofahren, mit Menschen reden und auch eine Menge sehr schlechte Sachen erleben. Also 100%, das ist...
Also wir lachen oft und so, aber was unsere Familien teilweise halt auch an Angst haben oder so, das ist ja absolut nichts, wo man jetzt irgendwie was cool wäre oder so. Ne?
Ja, der alte Spruch, Tragödie plus Zeit gleich Komödie. Also wenn die Schad auf einen zufliegt, sagt man, okay, fuck, das war's. Und wenn sie dann kurz davor in die Luft fliegt, erzählt man eine Woche später, wollt ihr mal was Lustiges hören?
Ja.
Aber ja.
Man kann halt nur lachen, wenn man es überlebt.
Ja, genau.
Und was wir halt hinter den Kulissen machen, ist Unmengen an Vorplanung, Unmengen an Geld für Equipment.
Ja.
Also was wir am Körper tragen, da könnten wir einen Porsche von fahren.
Ja, ich wollte sagen, das, was wir im Auto hatten letzte Woche, also nur unser eigenes Equipment, keine Ahnung, mehrere 10.000 Euro insgesamt.
Und das ist ja nur dafür da, dass wir im Leben bleiben.
Das gibt einem auch keiner wieder, das zahlt einem auch keiner. Ist auch immer wieder, wenn es heißt, ja, aber wer zahlt das? Rate mal, frag mal mein Bankkonto. So, das sieht sehr traurig aus. Ja, und das ist halt der Punkt. Man kann total viel helfen auf jegliche Art. Aber wenn man ein Event sucht, dann sollte man einfach auf Jochen Schweizer gehen und einen Fallschirmsprung buchen oder sowas. Das ist günstiger, sicherer, lustiger. Das ist halt, man macht, was wir machen halt, weil man es machen will, weil man helfen will. Nicht, weil man Applaus braucht oder weil es am Ende spannend zu erzählen ist, ja. Und zum anderen, das Spannendste kann man meist eh nicht erzählen. Ja. Das ist auch so ein Ding. Ich erzähle gerne allen Leuten alles, was passiert, weil ich es immer interessant finde, Leute zu informieren, was man macht. Und dann ist so viel, wo man sagt, das werden wir den Leuten nicht erzählen können die nächsten Jahre. Also nicht mal das hat man.
Ja, gut. Ja, man hat ja auch, man muss ja auch über den ganzen Hass stehen, ne? Das ist, ja. Aber da gewinnt man sich mit der Zeit.
Das geht nach Schönheit und mit hässlichen Leuten habe ich mich noch nie abgegeben. Das ist ziemlich einfach. So, genau, was haben wir noch?
Die letzte Frage ist, die vorletzte Frage, wie ist der aktuelle Stand der stationären Fernüberwachung des Frontabschnitte, die kammerbewacht sind, ferngesteuerte MG-Stellungen? Es gibt ferngesteuerte MG-Stellungen, ja. Die gibt's. Es gibt...
auch bei Flugabwehr gibt's so Sachen, wo du drinnen sitzt und draußen schießt und genau. So, aber...
Kameraüberwacht ist mir gar nichts bekannt, weil alles das wäre ein Sicherheitsrisiko.
Ich finde, die Frage geht auch irgendwie am Thema vorbei. Oder sagen wir, das passiert in der... Das ist mit der Realität, ist das nicht relevant, habe ich das Gefühl, ne?
Ja, das ist halt so ein bisschen, glaube ich, ein bisschen Call of Duty-mäßig. Also die Modern Warfare ist auf jeden Fall vorangeschnitten. Wir haben AI, wir haben KI, wir haben...
Wir haben Drohnen,
wir haben Landdrohnen, die Verletzte bergen können.
Es gibt ein schönes Video, wo Wally fährt und dann kommt ein Igel an ihm vorbei. Also so wie ein kleiner Roboter auf Ketten, der Verletzte bergt. Da muss der warten, weil der Igel vorbeigeht und gucken will, was das für ein Roboter ist. Und dann fährt er weiter.
Und natürlich gibt es auch MGs, die du über Steam Decks und so steuern kannst.
Aber es ist halt selten und auch nicht, das ist nicht der Dreh- und Angelpunkt vom Krieg halt, ne, sondern.
Nein. Auch ja. Die Leute, also auch wichtige Info, die meisten Verluste haben immer noch Minen.
Ja, da gibt es nur nicht auch, die Videos von.
Genau. Aber das ist immer noch eines der wichtigsten Punkte. Und dann kommen wir zur wichtigsten und letzten Frage. Was braucht es aktuell am meisten? Was soll in die Pakete?
Artilleriemunition. Wenn ihr noch eine 155mm Shell von irgendwem habt, pack ein.
Aber nicht die von Opa, ne?
Nee, nur die guten von Rheinmetall. Also kein Spaß, weil sind wirklich die, die sie brauchen da.
Ich würde sagen, alles, was warm hält.
Strom, also Strom und warm, so ganz
Strom
grob,
und warm.
Ne? Generator, Powerbank, Powerstation.
Was ich jetzt nicht mehr wirklich...
Thermounterwäsche, ordentliche.
Was ich auch immer wieder bekomme, was sich aber eigentlich gar nicht lohnt, sind Konserven oder so. Dann lieber, also ohne das arrogant zu klingen, aber dann lieber einen Zwanni schicken.
Ja.
Und dann kaufen wir davon mehr Konserven in der Ukraine, weil das ist günstiger und es nimmt weniger Platz im Van weg.
Ja,
und? Weil wenn ich die Konserven eh da habe, dann natürlich schicke ich sie dann.
Ja, klar.
Aber im Grunde ist es logistisch und günstiger, die im Silpo in Lviv zu kaufen und direkt zu schicken.
Ja, und wenn ihr hier Konserven echt über habt und die nicht dafür gekauft hat, gebt ihr an die Tafel oder ähnliches genau. Projekte. Es gibt also Armut und schlechte Zeit ist ja relativ. Also den Leuten in der Ukraine geht schlecht. Es gibt auch hier Leuten, die es nicht gut geht. Ist auch wieder der Punkt mit helfen. Wenn das mit Ukraine einem zu viel ist oder irgendwie zu kompliziert, es gibt eine Menge Menschen, denen man auf viele Arten helfen kann.
Auch
alles. Ja. Eben, deswegen denke ich auch, wenn man helfen will, man findet was. Ja.
Suchst du aus.
Gibt's, genau. Also es gibt genug Themen und es gibt auch genug Leute hier, die eine warme Decke oder eine Konservendose
brauchen. Und einfach mal einen Igel retten.
Ja. Ja, damit er nicht von Wally überfahren wird.
Die sind jetzt auf der roten Liste.
Gut. Wir haben, glaube ich, jetzt das Thema soweit durch. Wenn ihr noch Fragen habt, fragt, meldet euch auf Social Media oder per Mail oder was auch immer ihr lustig findet oder per Kommentar hier. Und alles andere versuche ich in den Shownotes zu verlinken und dann findet ihr den Rest. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Chris. Wann geht's nächste Mal los?
Eigentlich wollte ich eine Pause machen, aber unser letzter Tour hat gesagt, nee.
Geht weiter.
Deswegen geht es am Mittwoch wieder los.
Gut.
Wir haben eine Praxisschließung. Der komplette Equipment geht nach Pokrovsk.
Super.
Und dann gehen wir wahrscheinlich auf jeden Fall Weihnachtsgeschenke verteilen.
Perfekt. Das berichten wir dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.